Herr Jesus, danke für das Gute, das du uns anbietest in deinem Weg ans Kreuz von Golgatha durch dein Blut. Preisen dich, dass du Wort hältst, treuer Gott bist und bleibst und dass du dich nicht veränderst und dass es steht, was du sagst und der Bund, den du mit uns geschlossen hast, unverbrüchlich ist, und dafür danke ich dir, Herr. Amen. Okay, wir haben drüber nachgedacht, über die ganzen Dinge so in der Nachfolge. Ich hörte auf mit dem Thema Leben in der Nachfolge will tun, was der Vater will, aus Philipper 2,13, und gehe weiter mit dem zweiten: das Leben in der Nachfolge nährt sich aus dem Wort Gottes. Und das ist bestimmt der Hauptmangel oft in unserem Leben. Das hatte Manfred auch schon angesprochen, dass sich das Leben in der Nachfolge aus dem Wort Gottes nährt. Und deswegen viele Leute, die stellen viele Fragen, und oftmals die Fragen, die beantworten sich, indem ich im Wort Gottes unterwegs bin. Ist tatsächlich so. Der zum Reformationstag vor ein paar Jahren war das gewesen, haben sie in der Frankfurter Allgemeine drüber geschrieben. Das war ein katholischer Theologe, der sagte: Was ist aus der evangelischen Kirche geworden? Aus einer Kirche des Bekenntnisses ist eine Kirche der Verfassung geworden. Es gab mal das Bekenntnis, alleine Christus, alleine die Schrift, alleine aus Glauben, ja, und alleine aus Gnade. Das war mal das Bekenntnis gewesen. Und es reicht voll und ganz. Aber draus wurde dann eine Bewegung der Verfassung. Und das ist unser christliches Leben. Wie gesagt, deswegen schreibt der Paulus ja auch diesen interessanten Gedanken an die Leute in Korinth. Wir hatten das die Woche schon mal gelesen gehabt in 2. Korinther Kapitel 11, wenn er eben das sagt: Ich fürchte aber, das ist meine große Furcht, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus, also von dieser Geradheit gegenüber Christus. Das ist evangelischer Glaube, wisst ihr. Ich brauche keine Verfassung. Evangelischer Glaube ist alleine Christus, alleine die Schrift. Alleine aus Gnaden, alleine aus Glauben. Das ist evangelischer Glaube. Alles andere ist eben menschengemacht. Und wir Deutschen, wir haben da schon echt ein Problem drin. Deswegen sieht man das auch bei Amerikanern manchmal. Und das gefällt mir. Wenn ich nach Serbien gehe zum Beispiel, das unter Umständen der Weg ist für mich und meine Frau, dann bin ich da in der Bibelschule und dann plötzlich kommt ein ganzer Trupp von älteren US-Amerikanern. Und die binden sich da ein, die bringen ihre praktischen Fähigkeiten da ein. Wenn ich das hier in einer Gemeinde sage, so, ist so schwierig, schwierig, schwierig eins. Eben, da machen wir dann ein Ü50-Treffen und schauen uns dann, und ich übertreibe das nicht, aber da läuft es mir eiskalt über den Buckel runter. Ich bin so an der Schwelle, 50 zu werden, so Gott will, in 2 Jahren. Und ich habe schon eine Furcht davor, in so einer Gemeinde zu sein, die das anbringt. Ü50, wir machen mal eine Betriebsbesichtigung bei ZF. Aber das war es natürlich. Wow. Wir gucken uns ein paar Bilder an. Und das ist kein, ich übertreibe überhaupt nicht. Wir gucken uns ein paar Bilder an. Dias über einen Flug vom Zeppelin über den Bodensee. Zur Apfelernte. Also es ist hinreißend. Wenn ich dafür einen Heiligen Geist bekommen habe, um dass ich mir ein paar solche Bilder anschaue, spitze. Das ist Armut, und das ist, für mich fällt es mehr und mehr mit darunter. Ich fürchte aber. Und deswegen hast du dann manchmal so 50-Jährige, die brechen dann plötzlich aus, die machen irgendwas, die brechen die Ehe, gehen irgendwo hin, weil sie irgendwie, da ist was in mir, das muss irgendwas leben. Aber es lebt nichts mehr, versteht ihr? Weil in meiner Kirche, in der ich lebe, bin ich eh zum Nichtstun verdammt, weil ich bin eh nur ein Hörer. Ich komme, setze mich dahin, gehe wieder heim, sage, das hat mir heute gefallen oder hat mir nicht gefallen. Dieses Predigertum aller Gläubigen, das gibt es eh nicht. Weil wir haben ja einen, der absolut speziell darauf trainiert ist und der muss uns das geben, richtig? Und wir können dann, wenn wir Zeit haben, können wir uns dann einsetzen bei Promised Land und bei all diesen Dingen. Da brennen wir eh aus, weil wir haben so viele Mitarbeiter, haben wir gar nicht so viel, wie das Programm eigentlich fordert. Es ist so schade, Leute. Das ist so schade. Und das ist da draus geworden, versteht ihr? Wenn das Christentum sich zu einem verfassungsgemäßen Organ geordnet hat, von oben nach unten, tschuk, 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 so ist das. Und ab und zu bindet man auch mal den Herrn Jesus ein. Wenn es gar nicht mehr klappt, dann hören wir auf den auch noch. Und das ist echt, ich beobachte das, ich war in Japan gewesen. In Japan, da kommen plötzlich Kanadier, die sind in Rente, die kommen dahin, die bauen da irgendwas auf. US-Amerikaner. Schon ab und an auch mal Deutsche. Das ist ein nettes Problem, versteht ihr? Aber garantiert, wenn ich heute nach Rumänien fliegen würde, würde ich sofort, ich würde viel mehr US-Amerikaner dort antreffen, die irgendwas machen. Ärzte, irgendwelche Architekten, die sagen, mit meinen praktischen Fähigkeiten, die ich noch habe, da will ich noch irgendwas machen in dieser Welt. Und es ist eine große Not geworden bei uns. Wir leben auf die Rente zu. Und das ist schade. Ja, Jesus will uns gebrauchen in dieser Welt. Und es ist ein Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis. Du allein, Christus, und du kannst aus meinem Leben machen, was du möchtest. Und es ist eine super Sache. Ich meine, deswegen gibt es auch jetzt bei der DMG zum Beispiel, einigen Missionen auch, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man eben auch für die armen Ü50-Leute auch noch einen Platz findet. Das ist so schade. Ich schäme mich ehrlich dafür, dass wir solche Programme aufbauen. Also, das tut mir so leid. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ne? Ihr könnt es vielleicht ein bisschen erahnen. Ich muss es gar nicht beschreiben. Aber es ist schlimm. Wo sind wir gelandet? Und da wirst du ja zur Tatenlosigkeit verdammt. Da hast du dann ein paar Jahre, da kannst du dich dann abwuchten. Und in Deutschland ist es ja eh so, bis das Studium fertig ist, dann bin ich 28, 29. Dann habe ich vielleicht 20 Jahre, wo ich was machen kann. Und dann gehöre ich schon zur Kategorie, guck dir mal ein paar Fotos an. Über den Bodenseehof. Und das war's dann. So traurig. Dass wir das Leben in unseren Gemeinden, wisst ihr, dass wir es fördern und auch fordern, in einer guten Art und Weise dann, dass sagen, Mensch, der Herr Jesus hat doch viel mehr als so nicht diese eine Sache eben, was ich erzähle von dem Otto Meiner. Herr Jesus, alles, wenn es ist, hinsetzen, einschlafen, dann kannst du mich auch sterben lassen. Aber wenn das noch die Erfüllung meines christlichen Lebens ist, dass ich mir noch ein paar Fotos anschaue von der Apfelplantage am Bodensee, also da gucke ich mir lieber gleich die ewigen Gärten an in der Ewigkeit. Versteht ihr? Da fallen keine Blätter mehr ab. Aber es ist so. Das sind gewaltige Sachen. Wir haben vor kurzem Bibeln verteilt, so Mini-Bibelschule. Und das war so toll, da war ein Mann da, der sagte, Heinz, ich bin jetzt 40 Jahre Christ, ich habe noch nie einem Menschen was weitergegeben, noch nie. Noch nie. Und ich habe mich da, das war natürlich auch klug, weil du triffst ja auch immer auch clevere Christen, die sagen auch, die gehen ja noch damit zu Felde, in meinem Leben hat noch nie jemand von mir ein Traktat bekommen. Klasse, ist ja extrem ermutigend, wenn ich sowas weitergebe. Das ist eher traurig. Und dann waren wir da in Meersburg und dann sagte der Mann zu mir, der stand da mit drei Bibeln in der Hand, stand so dort, ne, und er sagte, es wollte heute keiner eine Bibel haben, Heinz, aber ich habe das erste Mal in meinem Leben mit einem Menschen wirklich über Jesus gesprochen. Und dann sind wir so zum Parkplatz gelaufen und dachte ich, das wäre jetzt auch noch schöner, Jesus, wenn du ihm das auch noch schenken würdest, dass wir noch merken, wie das ist, eine Bibel weiterzugeben. Und wir liefen zum Parkplatz, haben uns darüber unterhalten, wie schlimm Deutschland ist und keiner will das Evangelium mehr hören. Und ich merkte, hinter uns läuft jemand. Ne? Und ich habe ein bisschen lauter geredet. Und dann, Und dann habe ich so aus der Tasche eine Bibel noch rausgezogen, habe ich umgedreht und sagte der Person, wir unterhalten uns gerade darüber, wie wenig Menschen in Deutschland auch noch das Evangelium hören wollen. Ne? Ich würde Ihnen gerne eine Bibel schenken. Haben Sie eine Bibel? Schaut er mich an, nö, in meinem Leben noch nie die Bibel gehabt. Ich bin gerade hier auf Urlaub. Das ist ja echt ein Ding. Vielen Dank. Ne? Und dann schaut er mich an und sagt, so einfach ist es. Ne? Aber das sind so Dinge und das war für ihn eine Ermutigung. Du kannst dann natürlich immer so weitermachen, dass du wieder die findest, die auch sagen, ich habe auch noch nie was weitergegeben. Du musst dir keine Gedanken machen. Aber das kann auch anders laufen. Ist doch schön. Und plötzlich wird er ermutigt. Versteht ihr? Er wird ermutigt. Jüngerschaft. Plötzlich erlebe ich das. Und so, Mensch, das ist ja echt ein Ding. Bekenntnis. Das Bekenntnis von Christus in diese Gesellschaft. Und das ist doch echt ein Ding, wenn ich das tun darf. So diesen Geschenk. Dafür zu beten, dass was geschieht. Und eben, das nährt sich dann aus dem Wort Gottes. Aus dem lebendigen Wort Gottes, das ist Christus. Das wissen wir aus Johannes Kapitel 1, 1 bis 2. Dass er das lebendige Wort Gottes ist. Natürlich, wenn ich nicht in Jesus lebe, dann würde es alles auch nur Anstrengung sein. Aber da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, also das lebendige Wort. Dadurch nährt sich Nachfolge. Nicht von der Verfassung. Wisst ihr, jede Gemeinderichtung vielleicht hat so ihre eigene Art. Und ich halte mich da an der Verfassung fest. Und ich hatte mal eine junge Frau hier am Bodenseehof, die hat überhaupt nicht verstanden, von was wir sprachen. Und die gehörte einer Baptistengemeinde an. Und die sagte, ist erst vor kurzem getauft worden. Die war, glaube ich, 18. Und dann habe ich sie gefragt, na, aber du hast doch bei der Taufe hast du doch ein Bekenntnis abgelegt. Und dann sagt sie, ja, ich war schon bei ein paar anderen Taufen auch dabei. Und da habe ich mir einfach ein paar Sachen zusammengeschustert und das habe ich mir dann im Zeugnis habe ich das weitergegeben. Steht doch gar nichts da. Und was will ich da predigen? Du bist getauft und kommst in den Himmel. Versteht ihr, das ist hier wie da ist es. Lass mich sagen, wie ich es auf dem Herzen habe. Meine Frau sitzt nicht da. Es ist Quatsch mit Soße. Und wenn ich dann von den Leuten mal vielleicht fordere, jetzt leb doch mal so, wie es Gott gefällt. Versuch mal so zu leben, wie es Gott gefällt. Und das ist schon das Problem von einer Christenheit, die in der Verfassung stecken geblieben ist. Weil so machen wir das bei uns. Und nicht mehr im Bekenntnis. Alleine Christus. Alleine Christus. Kennst du Jesus? Nee, kenne ich nicht, sagte die junge Frau. An dem Abend kam sie hier zum Glauben. Und nicht, weil wir uns eine Feder aufstecken und sagen, wieder einer jagt. Nee, erbärmlich, Leute. Genau wie die ältere Frau, die hier saß mit 72. Und wir hatten so einen Nachmittag gehabt, so ein Open Evening im Sommer, ne? Und dann, sie saß hier und ich merkte schon, fühlt sich ein bisschen unwohl. Waren jetzt nicht viele Leute da, aber die da waren, waren alle ein bisschen jünger als sie. Ne? Und im Nachhinein bin ich dann zu ihr hin und habe ein bisschen mit ihr gesprochen und sagte so, also ich glaube, ich war heute hier fehl am Platz. Und dann sprach man ein bisschen und dann sagte sie, aber mir hat ja jemand gesagt aus der Nachbarschaft, wenn du mal was hören willst vom Evangelium, dann musst du mal dahin gehen. Und dann sprachen wir ein bisschen miteinander und dann sagt sie, was ich interessant fand heute ist, sie haben überhaupt nichts von der Mutter Maria gesagt. Und klar, römisch-katholisch hier irgendwo aus der Nachbarschaft. Und dann habe ich mit der Frau, weil sie Zeit hatte, und ich habe auch meistens Zeit, eine Ewigkeit, und dann habe ich mit ihr gesagt, okay, dann lesen wir durch die Briefe durch. Also wenn eine was von der Mutter Maria hätte sagen müssen, dann müsste ja eigentlich die Apostel gewesen sein. Die waren jetzt so nahe dran. Ich habe ihnen gesagt, das ist verkehrt, das glaube ich nicht, sondern dann lesen wir das. Immer das Ende von den Briefen. Ja, wenn die Grüße drin sind und Segnungen. Und dann nirgendwo stand was drin. Und dann sagt die Frau zu mir, ja, jetzt muss ich ja nochmal den Schalter umlegen im Leben. Und dann haben wir gebetet. Schalter umlegen nochmal, weil ich mich nur an eine Verfassung festgehalten habe, aber nicht an einem Bekenntnis, was die Bibel weitergibt. Was soll das? Und das ist das Problem, in dem oft auch wir auch die Gefahr laufen, auch mit unseren Gemeinden und Gruppen, in denen wir drin sind, immer wieder dann eine Verfassung aufzubauen. Und die ist trickreich, weil dann folgen wir dieser Verfassung. Das Bekenntnis ist schon noch richtig, ja, aber es ist wichtig so. Und das ist das Problem, das wir haben. Wir folgen nicht mehr dem Bekenntnis, sondern der Verfassung. Und so verhält man sich, sagt die Verfassung. Aber das lebendige Wort Gottes, also aus dem Geschriebenen, das wird es erst lebendig, das Geschriebene, wenn das lebendige Wort Gottes in uns lebt, Christus, dann wird das lebendig, dieses Wort, dann wird es lebendig. Und dann geschieht was. So legt nun ab allen Betrug und Heuchelei und Neid, alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes und ruf mich an in der Not, so will ich dich retten, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. 1. Petrus 2, Vers 1 bis 3. In der Barmer Erklärung, in den 30er Jahren geschrieben, so gegen das Nazi-Regime eigentlich, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte auch andere Ereignisse und Mächte, Gewalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Barmer Erklärung. Wir verwerfen das. Die wurde geschrieben im Zug der deutschen Christen, diesen Kampf der bekennenden Kirche im Nationalsozialismus und der deutschen Christen, des sogenannten deutschen Christen, die eher eben vom Hitler, vom Nazi-Regime eingesetzt wurden. Wir verwerfen das, sagen sie. Und wo sind heute oft auch wir, wisst ihr, wo wir verwerfen das? Wir hatten hier mal die Etta Linnemann, Theologieprofessorin, die unter Bultmann noch lernte. Und Bultmann, der die Entmythologisierung des Neuen Testamentes betrieben hat und sagte letztendlich, vielleicht 6 Worte im Johannesevangelium sind wirklich historisch belegt von Jesus gesprochen. Das hat die Frau geglaubt. Und sie sagte, ich habe gedacht, ich tue Gott einen Dienst, indem ich das beweise, dass es wahr ist. Und nehme das Wort auseinander. Und ich hatte mich so interessiert für diese Frau. Ich fand es einfach klasse, ne? Mal so kantige Typen. Und dann war sie hier gewesen und dann sagte jemand, aber ich muss so auch Hebräisch können und dies und jenes, um die Bibel zu verstehen. Sagt sie, papalapap. Das fand ich so nett. Die hat so eine Brille gehabt. Ne? War schon über 80. Papalapap. Sie haben noch den Heiligen Geist. Sie brauchen nur eine Bibel, aber nicht die Volksbibel, die ist Gott ein Gräuel. Ja, wie man immer dazu steht. Aber es fand ich interessant. Und die Frau sagte, sie hat einen jungen Mann bei der Studentenmission reden hören und sie sagt, eigentlich hätte ich so reden müssen, weil ich kannte das ja alles. Aber ich konnte gar nicht so reden, weil ich den Glauben nicht hatte. Und mit knapp ein bisschen was über 50 kam sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Das hat ihr ganze Reputation gekostet. Und das bedeutet was, ihr Lieben, wenn du dann plötzlich Bücher gegen deine eigenen wissenschaftlichen Abhandlungen schreibst. Und ich habe sie gefragt, was hat sie denn damit gemacht? Da saß sie mit mir drüben im Honeycomb und da haben wir schon diese kleinen neuen Tische gehabt. Und dann hat sie so geblinzelt und sagt, bei uns in Braunschweig, da gab es so Mülltonnen, die waren ungefähr so groß. wie so ein Tisch. Da hat alles reingepasst. Alles reingepasst. Natürlich war es radikal, das stimmt. Ne? Ich habe mit jemandem anderen gesprochen, mit ihren anderen Vertreter von der Evangelikalen. Die haben sie nicht mehr eingeladen, weil die war zu radikal. Klar, man kann das bestimmt auch lernen, dass man sagt, ein bisschen ausgewogen. Aber in dem, wir sind ja so ausgewogen. An dem mangelt es uns ja gar nicht. Wir sind ja so ausgewogen. Extrem ausgewogen. Bei uns passt so alles ein bisschen rein. Man weiß ja nie so richtig wirklich, ne? Also der Herr Jesus war ziemlich unausgewogen, wenn man so will. Wenn man seine Worte liest, was es bedeutet, da wird heulen und zähneklappern sein. Wenn man das nicht tut und das nicht glaubt, wenn man dem nicht nachfolgt. Ihr Otter und Brut, ihr seid Kinder des Teufels. Ziemlich unausgewogen. Das ist natürlich Werbung. Wow, fürs Reich Gottes. Wenn ich sage, ihr seid Kinder des Teufels. Buh. Ja, da sehen wir diese Dinge und wie wir dieses Bekenntnis umformen. Das ist ein klares Bekenntnis. Aber das nährt sich eben aus dem Wort Gottes. Der Logos, das heißt das Wort Gottes, das heißt eigentlich auch, kann man mit Urvernunft übersetzen. Also eigentlich durch den Glauben an Gottes Wort wird unser menschliches Denken immer wieder gereinigt. Weil das eigene Denken und das eigene Fühlen, so wie wir das leben auch in dieser Welt, ist ja klar, das läuft immer Gefahr, dass es betrogen wird. Und verblendet zu werden. Verblendet auch für die Wahrheit, weil plötzlich ist die Wirksamkeit wichtiger als die Wahrheit. Kennen wir diesen Spruch, was hilft, ist auch gut, es muss gut sein. Das wirkt, also ist es gut. Und das kennen wir, was weiß ich, in allem Möglichen, deswegen legen Menschen auch die Karten, Tarotkarten und lassen sich die Zukunft voraussagen und greifen zu irgendwelchen interessanten Fläschchen, die da neben ihnen auf dem Nachtschränkchen stehen. Weil das wirkt, dann muss es gut sein. Die Bachblüten, die müssen gut sein, weil die wirken doch. Der Teufel muss wirken, versteht er? Und wir ersetzen, wir leben in dieser Welt, die ersetzt die Wirksamkeit mit der Wahrheit. Und es ist in allen Bereichen so, in unserem Leben, in der westlichen Welt. Um alles in der Welt wollen wir glücklich sein, Freude haben, Erfolg. Ich muss mich gut fühlen. Das steckt dahinter, hinter all dem. Das kann nicht sein, dass Gott und Gott der Liebe das nicht für gut heißt. Wir haben diese Diskussionen auch in unserem Land mit Homosexualität, mit all diesen Dingen. Solange wir treu sind in dem und uns lieben, dann muss das richtig sein. Das kommt dann so weit, versteht ihr? Und ich muss mich darunter stellen, weil ich ja unter dieser Verfassung stehe, dann muss ich auch unter dieser Verfassung leben. Ob ich will oder nicht, und da gebe ich auch voll und ganz recht. Was opponierst du immer ständig dagegen? Weißt du, tu nie die Hand beißen, die dich füttert. Das ist immer gefährlich. Und das wissen viele. Und deswegen sind auch manche ruhig dann. Oder was weiß ich. Und es sind so diese Dinge. Und zum Schluss glaube ich es vielleicht dann selbst noch, ne? Weil Gott auch gnädig ist, so Liebe. Das kann doch nicht sein, dass das alles verkehrt ist. Er hat doch das geschaffen und Gott liebt dich nicht, wie du bist. Saulüge. Gott liebt dich, das stimmt. Aber nicht, wie du bist. Das geht gar nicht. Sonst hätte er nie Mensch werden müssen und hätte nie ans Kreuz gehen müssen. Versteht ihr? Nie, nie. Er hätte nie sein Blut geben müssen, wenn er uns so lieben würde, wie wir sind. Dann hätte er gesagt, ihr seid alle bombig drauf da unten auf dem Planeten. Das ist doch super, wie ihr lebt. Eine Orgie nach der anderen, ein Krieg nach dem anderen, eine Scheidung nach der anderen. Das ist doch super. Und jeder freut sich, weil er das bekommt, was er will. Na, ist doch klasse. Dafür habe ich euch doch geschaffen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Gott liebt uns, ja, das stimmt. So sehr, dass es einen einzig geborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. So sehr liebt er uns. Das ist die Wahrheit. Die biblische Wahrheit. Und dieses Leben im Sohn verändert eben dann auch, weil der Sohn zur Ehre des Vaters lebt. Halten wir das immer fest, ihr Lieben. Der Sohn lebt immer zur Ehre des Vaters. Immer, 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 immer. Der kann gar nicht anders. Der Sohn, der würde nie im Zorn herausplatzen gegenüber meiner Frau. Würde er nicht. Macht er nicht, Jesus. Tut er nicht. Und wenn ich das tue, dann muss ich sagen, Jesus, du hast mich jetzt wieder was gelehrt. Und wenn ich das annehme, versteht ihr? Und das ist, was die Alten früher sagten, ich muss mich jeden Tag neu bekehren, jeden Tag neu bekehren. Eigentlich, was sie meinten, immer wieder hinkehren zu Christus. Ganz bewusst in Jesus bleiben. Das bedeutet es auch, in Jesus bleiben. Diese Fackelträger-Terminologie, die hört sich natürlich auch immer ein bisschen interessant an. Deswegen sagen Leute, oh ja, das muss man in unserer Gemeinde mal sagen. Ne? Das ist schon oft gesagt worden, nur ein bisschen anders. Jeden Tag neu bekehren. Neu hinkehren zu Christus. Ganz bewusst, wenn der Geist Gottes mich nicht dazu bewegt, muss ich es nicht machen, weil er auch nicht da ist. Aber wenn er da ist, dann ist es gut, wenn ich es mache. Weil das verändert. Das verändert. Und das Wort Gottes hilft uns dabei. Weil Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 3, schon seid ihr rein, und zwar des Wortes wegen, das ich zu euch gesagt habe. Also das Wort reinigt dich. Mein Wort reinigt dich. Das ist wunderbar. Wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Weiser als meine Feinde machen mich deine Gebote. Deswegen war Jesus auch weiser, als er im Tempel saß. Wir haben das gehört, auch von Manfred aus Lukas Kapitel 2. Die Leute haben gestaunt. Der kleine Burschi sitzt da vor uns und wir stellen ihm ein paar Fragen, der gibt uns die Antworten drauf. Was war das Erkennungsmerkmal in Apostelgeschichte Kapitel 4 von den Jüngern, ihr Lieben? Ihre klugen Reden? Ihre ausgefeilte Rhetorik? Sie waren aber mit Jesus, steht dort. Sie waren mit Jesus. Das sahen die Leute. Das war alles. Sie waren mit Jesus. Und das ist eigentlich die Wahrheit von Psalm 119, Vers 97 bis 105. Zum Beispiel. Eben weiser als meine Feinde machen mich deine Gebote, denn immer sind sie bei mir. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer. Jesus saß da im Tempel mit Lehrern des Volkes. Und die stellten fest, er ist ja eigentlich verständiger als wir. Erstaunlich. Denn deine Zeugnisse sind mein Sinnen. Mehr Einsicht habe ich als die Alten, denn deine Vorschriften habe ich bewahrt. Also da geht es nicht um Lebenserfahrung. Lebenserfahrung ist nichts Schlechtes. Ja? Aber, und da halte ich mich an ein Wort von Gerhard Hegel, eben wo ich sage, das ist wirklich mein geistlicher Vater, der mir oft sagt, Heinz, das ist ein gutes Bild eigentlich, wenn jemand, der älter wird mit Jesus, dann wirst du milder. Nicht wischiwaschi, das wirst du nicht. Aber milder, du bekommst ein weiteres Herz. Ja, weil du merkst von der Schrift her, auch von deiner Schriftkenntnis, die Welt ist, wie sie ist. Deswegen heißt du nicht alles gut, das nicht. Aber du lernst plötzlich mehr ein bisschen so, die Dinge ein bisschen weiter und breiter zu sehen, auf die Zusammenläufe, wie von der Schrift her, wie Gott nach Jahren, nach Jahrzehnten Leben verändert hat. Also nicht von heute auf morgen plötzlich. Das ist auch manchmal dieser Druck, der ausgeübt wird auf dem Leben von Menschen. Also wenn dann. Zuallererst ist, wenn ja stimmt, dann kommt das Bekenntnis, Jesus ist mein Herr. Stimmt. Und in dem darf ich dann auch leben und darf auch erwarten, dass Jesus verändert. Und er macht es dann schon. Was er begonnen hat, wird er auch vollenden. Das gute Werk, das er begonnen hat in euch, das wird er auch vollenden. Ja, wann denn? Zu seiner Zeit. Das macht er schon. Was er dazu braucht, ist eigentlich letztendlich nur, wenn man es so möchte, ein Herz, das sich jeden Tag wieder neu zu ihm kehrt. Immer wieder. Jesus, das musst du irgendwie machen. Ich bin mal gespannt, wie. Aber das ist ja gerade das Abenteuer. Wir lieben ja alle das Abenteuer. Deswegen kommen ja auch diese ganzen Abenteuerpädagogik, christliche Abenteuerpädagogik. Die Leute gehen ja gern dahin. Und ich weiß noch, ich war mal am Tauernhof da eingeladen, habe gesprochen auf so einer Woche. Und da war gerade Canyoning auch mit dran. Ne? Und dann sind wir da, also da ziehen wir so einen Anzug an, das sieht man aus wie eine Bratwurst. Und einen Helm drauf und dann springen wir ins Wasser rein. Ne? Und das Interessante war, eine Frau hat sich das Steißbein dabei gebrochen. Also ist auch nicht schlecht, wenn man so ein bisschen Geld dafür bezahlt für solche Sachen. Ne? Und ich weiß noch, beim Ausschwimmen, so, da war so ein Becken und wir lagen so auf dem Rücken und da war eine Frau neben mir und ich sagte, wie blöd muss man eigentlich sein? Und man sagte, und ich wusste jetzt nicht, wer die ist, ne? Und dann habe ich gesagt, wie blöd muss ich eigentlich sein, sagte ich. So viel Geld für so ein, ich sag's, wie sie sagte, ne? Für so einen Scheiß zu bezahlen. Und dann habe ich herausgefunden, wer sie ist. Ne? Sie war in Tübingen, in der Universitätsklinik, war sie eine Ärztin, ich glaube, auch für Krebspatienten. Und dann hat die gesagt, das habe ich eigentlich jeden Tag, diese Herausforderung, wenn es um Leben und Tod geht. Das brauche ich eigentlich mir nicht dann noch geben, dafür noch Geld zu bezahlen. Das fand ich sehr interessant. Aber versteht ihr, das sind die Dinge dann in unserem Leben. Dann brauchen wir das ein bisschen. Das ist eigentlich jeden Tag ist die Herausforderung. Jeden Tag kann ich das haben. Wie sieht es aus jetzt, an Jesus zu hängen? Herr Jesus, kehr mein Herz zu dir. Jetzt, in dieser Situation, in der Schule, am Arbeitsplatz, kehr mein Herz zu dir. Unser Nachbar, der ständig die Polizei angerufen hat und in meinem Herzen ein echter Depp war, ich den gar nicht kannte, ich wusste gar nicht, wer er ist. Er hat immer anonym angerufen. Und dann zum Schluss, als das letzte Mal die Polizei da war und der eine junge Polizist rauskam und sagt, wir sind wieder hier. Da bin ich das erste Mal, das ist für mich Erlebnispädagogik in Jesus. Da bin ich das erste Mal in meinem Büro und habe mich hingekniet. Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht im Geist gehe ich jetzt vor dir auf die Knie, Jesus. Da fühlte ich mich so gedemütigt und habe gebetet und sagte, Herr Jesus, wer ist diese Person, die so bitter ist? Und dann kam mir ein Haus im Sinn und da bin ich einfach hingegangen und habe geklingelt. Die Frau des Besitzers hat die Tür geöffnet, der Besitzer kam gerade die Treppe runtergelaufen und ich fragte ihn, sind Sie der Mann, der immer bei uns anruft und sich beschwert? Und in der Art, wie er reagiert hat, war das ziemlich klar, dass es war. Der hat sofort wie am Telefon genauso weitergeredet mit mir. Und dann war es mir klar, er ist es. Und dann bin ich, der hat mir ein paar Sachen erzählt, was in den letzten 30 Jahren hier geschehen ist am Bodenseehof. Auch wie viel Unachtsamkeit, wie viel Schnöseligkeit. Und wenn nur 1% davon gestimmt hätte, und ich glaube, da haben mehr Prozente davon gestimmt, weil das haben mir Mitarbeiter erzählt, dass es wirklich stimmt, was der sagt. Dann ist Schande über Schande über Schande über dein Haupt, der du immer sagst, ich lebe in Jesus und Jesus in mir und durch mich und über mir und hinter mir und unter mir. Aber bewegt hat er mich nie. Und dann final bin ich dann rauf in das Blumengeschäft und habe da Blumen gekauft für die Frau und für ihre Tochter, die mit im Haus wohnt, und bin da einfach wieder hingetuckert. Und dann traf ich noch jemanden, der mir sagte, was willst du mit den Blumen, Heinz? Und ich sagte, das sind für die und die Personen. Oh, 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 die lieben den Bodenseehof nicht, die hassen ihn eher. Habe ich schon rausgefunden. Und außerdem sind die katholisch. Das war noch schlimmer. Ich wusste jetzt nicht ganz genau, was wirklich schlimm ist. Katholisch oder Bodenseehof hassen, wusste ich nicht. Aber ich dachte, und da habe ich schon wieder gemerkt, versteht ihr, das sank mein Herz schon in die Fußsohle. Wenn es manchmal wenigstens in der Hosentasche hängen bliebe, ne? Aber das ist schon in der Fußsohle. Da trittst du schon drauf rum. Und dann dachte ich mir, naja gut, wenn sie die Blumen nicht wollen, ne, dann war ich schon auf dem Weg, heimzugehen, abzubiegen. Wenn sie die Blumen nicht wollen, dann schenke ich meiner Frau welche und sage, Schatzi, schau mal, auf was für eine Idee ich gekommen bin. Ne? Und gleich 2 Sträuße, hurra! Von ganzem Herzen, genau, von ganzem Herzen. Ja, gut, gut. Die Wirksamkeit ersetzt die Wahrheit. Das hättest du bestimmt überrascht, positiv. Aber ich bin da trotzdem hingegangen an das Haus und habe geklingelt und ich habe mich schon ein bisschen geschämt. Ne? Habe die Blumen auch versteckt hinter meinen Rücken. Das war wie so ein Comic, aber es war so. Und ich dachte, na gut, wenn die jetzt irgendwie komisch reagieren, dann kann ich einfach so dort stehen und lasse es einfach über mich ergehen und dann gehe ich wieder. Und irgendwie hatte ich dann doch Mut und habe die eine Blume vorgezogen und sagte, ich wollte ihnen die Blumen schenken. Und die Frau sagte, ja, für was denn? Ne? Und sagte ich eben, wollte mich entschuldigen für all das, was ihnen da widerfahren ist, über die Jahre auch. Auch die Unachtsamkeit von unserer Seite aus. Und ihr Mann stand hinterm Vorhang. Das ist manchmal bei Männern so. Die schicken da manchmal gern die Frau vorne, ne? Macht das mal und so. Und ich komme dann, wenn es richtig rabiat zugeht, dann komme ich. Ne? Oder schick einen Hund oder mach irgendwas. Ne? Und es war interessant. Also es war so ist es ja manchmal so peinlich. So Situationen habe ich auch schon alle so ganz komische Sachen erlebt bei mir selbst. Ne? Und dann kam der Mann hinter dem Vorhang vor und so, ja, ich weiß gar nicht, was Sie haben, Herr Spindler, wir sind doch gute Nachbarn. Und es war interessant. Interessant. Und da habe ich den anderen Strauß noch weitergegeben für die Tochter. Und wir haben diesen Kinderbrunch jetzt immer samstags, einmal im Monat. Und dann haben diese Leute begonnen, die Kinder einzuladen in der Nachbarschaft, hierher zu kommen, weil der Bodensee ein guter Platz ist, gut dahin zu kommen. Es sind tolle Leute dort, da muss man hin. Wir haben dann den Nachbarschaftsgrill begonnen. Und dann kommen die Menschen und laden die anderen Nachbarn ein. Und es Gott verändert. Aber weißt du, das ist es. Wenn ich die Einsicht der Alten gehört hätte, die Alten hätten gesagt, das lohnt sich nicht, Heinz. Die ändern sich nie, nie, nie. Was soll das? Mach sowas nicht. 30 Jahre. Du glaubst doch nicht, dass die Leute, weil du da hinkommst mit deinem widerstehlichen Charme, die sich verändern sollen. Ich habe deine Vorschriften bewahrt, Herr. Und deine Vorschriften sagen mir, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind deine Vorschriften. Die menschlichen Vorschriften sagen, ich muss mich erstmal selbst lieben. Ich muss erstmal schauen, wo ich selbst bleibe. Und dann vielleicht der Nächste. Aber den habe ich dann vergessen. Den habe ich über mich selbst vergessen, den Nächsten. Von jedem bösen Pfade habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Nicht bin ich von deinen Rechten abgewichen, denn du hast mich unterwiesen, wie süß in meinem Gaumen deine Worte mehr als Honig meinem Munde. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Lügenpfad. Deswegen hasse ich jeden Lügenpfad. Aus deinen Vorschriften, weil es so da drin ist. Und es erinnert mich immer wieder daran. Dein Wort ist Leuchte meinen Fuße und Licht für meinen Pfad. Dein Wort. Wenn ich die Richtungweisung Gottes suche, muss ich in seinem Wort zu Hause sein. Ist wirklich so. Es ist eine große Hilfe, wenn wir anfangen, das Wort Gottes laut zu lesen, für uns selbst zu lesen. Uns selbst vorzuhalten, nicht immer nur Gott sein Wort vorzuhalten, ne? Sondern uns selbst wieder vorzuhalten auch. Natürlich sagt der Psalmist, ich halte dir deine Worte vor, das stimmt. Aber dass wir uns selbst auch mal das Wort Gottes wieder vorhalten. Indem wir es auch laut lesen, wisst ihr, laut, ich empfehle es oft und immer mehr, Menschen, weil wenn du laut liest, ist dein Mund belegt, deine Augen belegt, deine Ohren belegt und somit auch dein Denken belegt. Ist wirklich so. Ist auch, wenn du laut betest. Wenn ich leise bete oder für mich im Stillen, da kann ich mir dann immer gleich so einen Notizblock mit hinlegen. Da kann ich 100.000 Dinge aufschreiben, ne, die mir da kommen. Aber wenn ich laut bete, ist interessant. Ist ja auch, wenn ich mit jemandem spreche. Das ist äußerst selten, dass ich dann plötzlich an irgendwas denke, ne? Außer ich falle mal in Schlaf. Ist mir auch schon mal passiert, ne? Weil ich so müde war und habe gesprochen und dann plötzlich bin ich plötzlich wieder aufgewacht und habe irgendwas weitererzählt und ich merkte, die Leute, die verstehen das jetzt nicht so ganz. Ne? Also Leben in der Nachfolge nährt sich aus dem Wort Gottes. Wenn es mich prägt, dieses Wort, und es prägt mich dann auch, dass ich zu Hause bin in dem und wie das auch immer aussieht, dass ich es lese und aufnehme, ist wichtig. Das ist klasse, wir haben noch heute so viele Möglichkeiten. Wir können CDs im Auto hören, Psalmen, das Neue Testament. Das ist eine super Sache. Und ich glaube echt mehr, dass uns das Wort Gottes predigen muss, prägen muss und nicht so sehr Predigten, die wir hören. Glaube ich auch wirklich. Ich wünsche mir eigentlich, dass die Leute nicht wirklich viele Predigten von mir hören, sondern das Wort Gottes einfach lesen und hören. Weil das verändert dein Herz, das gibt Hoffnung. Das ist doch wunderbar. Und plötzlich spricht das Wort und richtet mich aus. Das ist nicht so, ne, dass man keine Predigt hören soll. Ich verstehe das nicht verkehrt. Aber ich wünsche mir mehr, dass wir mehr das Wort Gottes zu uns nehmen. Leben in der Nachfolge drittens unterstellt den Verstand dem Heiligen Geist. Hat man schon drüber gesprochen. Weil das Wort Gottes oder der Glaube ans Wort Gottes reinigt ja unseren Verstand und unseren Willen von der Gefahr der Ich-Sucht, und also des Egoismus, in dem ich lebe. Für mich selbst. Gottes Wort reinigt unsere Vernunft vom selbstsüchtigen Machtdenken hin zum Liebestun. Das ist Gottes Wort. Tut es. Verändert. Schaut, wir haben oft Menschen gegenüber Erwartungen. Und Erwartungen, die wir stellen, die produzieren allermeist Enttäuschungen. Ist oft so in unserem Leben. Wir haben Erwartungen an Menschen und die produzieren oft Enttäuschungen, weil dieser Mensch selten meinen Erwartungen entspricht. Selten. Aber natürlich darf ich in Gott Erwartungen haben, dass er verändert, mein eigenes Wesen zuerst verändert, wisst ihr? Also die Bibel drückt es eigentlich so aus, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen, er wird sie gerade machen. Gott schreibt nicht auf krummen Wegen gerade, er macht krumme Wege gerade. Es sind viel so Sprüche, die wir uns eingewöhnt haben, aber er schreibt nicht auf krummen Wegen, ich verstehe das schon, ja. Aber dass wir das mal wieder denken, er macht krumme Wege gerade. Gerade. Er gibt uns einen geraden Sinn, ein gerades Denken, weil er die Wahrheit ist. Und wenn wir in unserem Leben zurückschauen dürfen, manche dürfen das, und plötzlich merkst du, wie das, was alles so krumm aussah, wirklich gerade ist. Und zwar hat es mich immer gerade an sein Vaterherz gezogen, immer gerade auf sein Vaterherz. All die Fragen, all die Niederlagen, all die Tränen, mich gerade auf sein Vaterherz gezogen. Dieses Gebet ist so ein Soldat im amerikanischen Bürgerkrieg schrieb und in seinem Hemd hatte, das man fand dann bei ihm, das stand mal in der Losung unten drunter. Ich bat Gott um Stärke, aber er machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lernte. Ich bat um alle Dinge, damit ich das Leben genießen könnte. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was gut für mich war. Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. Ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mensch. Das ist die Wahrheit, die dahinter steckt. alles, was uns aufs Vaterherz zieht, wisst ihr? In seine Weisheit, in seine Wahrheit, in seine Klarheit. Weil das das Leben von Jesus Christus ist. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen, gerade machen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Sprüche 3, 5 bis 7. Psalm 25, Vers 4 war für mich auch so ein Schlüsselvers, für mich ein bisschen in der Frage auch der Leitung, Führung in meinem Leben, für mein Leben. Und da steht, Herr, zeige mir meine Wege und lehre mich meine Pfade, leite mich in meiner Wahrheit und lehre mich. Steht nicht dort, sondern da steht, Herr, zeige mir deine Wege, lehre mich deine Pfade, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. In Psalm 32, Vers 8 steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf den du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Und das finde ich auch schön, ne? Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr, muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen, wer aber dem Herrn vertraut, dem wird er mit Gnade umgeben. Das bedeutet es eigentlich, wenn du wirklich Verstand hast, der von Gott bewegt ist, dann lernst du ihm zu vertrauen. Und das sind die Wege im Leben, die manchmal so krumm aussehen für uns. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Im Psalm 33, Vers 18. Aber mir wurde es so wichtig, deine Wege, Herr, deine Wege. Ich frage immer um meine Wege. Kennt ihr das auch? Was ist denn jetzt der Weg für mich, Herr? Und der Herr sagt, darum geht es gar nicht. Das sind meine Wege. Meine Wege. Und die sehen dann manchmal ein bisschen aus in dieser Welt. Manchmal fast wie Niederlagen, ja? Und da habe ich was Gutes gefunden. Das hat mich sehr bewegt in dieser Biografie von Bonhoeffer. Nicht, dass wir sie verkaufen wollen, ne? Aber wir haben sie tatsächlich da. Und aber da steht, wenn irgendwas falsch läuft, wir reden uns dann ein, wir hätten nicht mehr die rechte Freudigkeit und Gewissheit zu diesem Weg. Oder, was noch schlimmer ist, Gott sei nicht mehr mit seinem Wort in der alten Klarheit bei uns. Und im Grunde versuchen wir mit all dem doch nur, um das herumzukommen, was das Neue Testament Geduld und Bewährung nennt. Diesen Weg ist auch Geduld und Bewährung, ihr Lieben. Paulus hat jedenfalls nicht angefangen, über die Richtigkeit seines Weges zu reflektieren, wenn Widerstände und Leiden drohten. Luther auch nicht, sondern sie sind wohl gerade darin ganz gewiss und froh geworden, in der Nachfolge und Gemeinschaft ihres Herrn zu stehen. Liebe Brüder, unsere wirkliche Not ist gar nicht der Zweifel an unserem angefangenen Weg, sondern unser Versagen in der Geduld, im Drunterbleiben. Wir können uns immer noch nicht denken, dass Gott heute wirklich von uns nichts Neues will, sondern ganz allein die Bewährung in dem Alten. Drunterbleiben, unter der Führung von Jesus. Das ist uns zu wenig, zu monoton, zu anspruchslos. Wir können uns auch einfach noch nicht damit abfinden, dass die Sache Gottes nicht immer die Sache des Erfolges ist. Und dass wir wirklich auch mit unserem rechten Weg erfolglos in Anführungsstrichen sein können, nach weltlichen Ermessen. Aber eben hier entscheidet es sich, und das fand ich für mich so wichtig, hier entscheidet es sich, ob wir im Glauben oder in der Begeisterung angefangen haben. Und das hat eine Bibelarbeit von mir bestätigt. Es ist auch immer nicht schlecht, wenn man ab und an mal eine Bestätigung bekommt. Ne? Da geht es bei mir in der Bibelarbeit um Freund Gottes sein oder ein Sympathisant Gottes zu sein. Abraham war der Einzige, der Freund Gottes genannt wurde. Weil in diesen 35 Jahren, in denen er unterwegs war mit Gott, bis er seinen Sohn Isaak opfern sollte, so ungefähr 35 Jahre, noch ein bisschen länger, war das so gewesen, dass er gelernt hat, Geduld. Er war ungeduldig und hatte mit der Hagar schon mit der Magd einen Sohn gezeugt. Und er sagt, du bekommst den Sohn. Ich mache das schon. Und es hat ihn dann so geformt, den Abraham, dass er zum Schluss, als Gott sagte, und jetzt opfer ihn, dann geht der Abraham hin, wenn er das nachlesen wollt, in 1. Buch Mose, Kapitel 22. Der geht hin und sagt seinen Knecht, ihr bleibt hier, ich und mein Sohn, wir gehen dahin und wir werden wieder zurückkommen. Wir werden wieder zurückkommen. Warum konnte er es sagen? Weil, ich habe das nie gelesen, ehrlich gesagt, ich muss es eingestehen, ich habe es nie gelesen, bevor ich da richtig drüber gearbeitet habe, dass er sagte, wir werden wieder zurückkommen. Mit dieser Gewissheit. Warum konnte er das sagen? Weil Hebräerbrief uns die Auslegung dazu gibt, Kapitel 11. Da steht, er hat geglaubt, dass Gott selbst aus den Toten erwecken kann. Das hat er geglaubt. Der gibt mir diese Verheißung. Und der wird nicht davon loslassen. So habe ich den kennengelernt, diesen Gott. Der mit mir in 1. Buch Mose Kapitel 15 diesen Bund geschlossen hat. Er hat mit mir diesen Bund geschlossen, ich nicht. Und am Kreuz von Golgatha hat er diesen neuen Bund geschlossen. Und wenn ich im Vertrauen auf diesen Bund leben darf, dann darf ich auch in dem Vertrauen leben und lernen. Der wird diesen Bund nie brechen. Und dieser Bund, der lehrt uns auch das, was der Abraham lernen musste. Und durfte, wir können sagen, musste, durfte, wie auch immer. Bewährung. Geduld. Weil wir merken, wir kommen da nicht raus. Auch wenn ich brüll, auch wenn ich gegen die Wand trete, ich komme da nicht raus. Ich komme da nicht raus. Ich kann nur eins sagen. Jesus, mein Herz, heute unter dir. Heute unter dir. Und ich möchte in deinem Wort einfach Worte des Lebens hören. Und es verändert. Und weil wir ja so erfolgsverwöhnt sind in der westlichen Welt, deswegen leiden wir oft auch so daran, wisst ihr. Das muss immer sofort gehen. Und wenn das nicht so wird, wie die das gesagt haben, dann war das nichts. Nee, auch die Niederlagen. Auch die Niederlagen. Weil die Niederlagen, die bringen mich näher ans Herz Jesu. Die verändern mich. Verändern mich. Bedrängnis verändert mich. Wo laufe ich hin in meiner Bedrängnis? Versteht ihr? Wo? Da wird es deutlich. In den Zeiten, in denen der Kühlschrank voll ist, wird es nicht deutlich. In den Zeiten, in denen der Kühlschrank leer ist, das Bankkonto leer ist. Und ich sagte auch mal, wisst ihr, in den Zeiten, in denen das Seil scheinbar durchgeschnitten ist und du bist im freien Fall, da wird es deutlich, zu wem ich schreie. Nicht die Umstände bestimmen, wer du bist, die Umstände offenbaren, wer du bist. Und es sind diese Dinge auch im Leben mit dem lebendigen Gott. Ich empfehle es, diese Biografie, gewaltige Sache. Wer hält stand? Allein der, dem nicht seine Vernunft, sein Prinzip, sein Gewissen, seine Freiheit, seine Tugend der letzte Maßstab ist. Sondern der dies alles zu opfern bereit ist, wenn er im Glauben und in alleiniger Bindung an Gott zu gehorsamer und verantwortlicher Tat gerufen ist. Der Verantwortliche, dessen Leben nichts sein will als eine Antwort auf Gottes Frage und Ruf. Der hält stand. Und es ist das Leben von Jesus, ihr Lieben, nicht unseres. Und das Schöne ist, das gute Werk, das er begonnen hat, das wird er auch vollenden. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist einzig und allein, ob du in deinem Herzen genau weißt, der hat das Werk begonnen, Jesus. Und wenn, dann danke ihm. Danke, Jesus. Du ziehst es durch. Wenn, dann speis dich aus seinem Wort. Mach das. Kauf gar kein Buch da drüben. Wisst ihr, die werden dann irgendwann mal eingestampft, da werden eh wieder neue geschrieben. Ich bin der Andi-Werber. Speis dich aus seinem Wort. Und zuallererst, lass dieses Wort wirken. Das nährt gut. Da ist alles drin. Und es leitet uns dann auch. Und macht es dann deutlich. Deine Wege, Herr. Und wo du mich haben willst, da wirst du mich auch hinführen. Machst du deutlich. Wie? Keine Ahnung. Aber ich weiß das. Herr Jesus, dafür danke ich dir, dass du wirklich führst und leidest. Und über allem, dass unsere Herzen durch dich mehr und mehr zum Vater gezogen werden. Und Herr, dass in unserem Leben das zum Ausdruck kommt, indem wir lernen dürfen, Danke zu sagen. Indem wir das annehmen dürfen, dass du uns deine Wege führst. Und lernen dürfen, dass wir manchmal eben vielleicht gerade deswegen immer wieder an Wände laufen, weil wir unsere Wege gehen wollen. Und dass es gut ist, dass wir lernen dürfen, deine Wege anzunehmen. Und deine Wege, Herr, die führst du uns leitet, die sind so einfach für dich zu erkennen, dass du uns mit deinen Augen leiten kannst. Können wir uns nicht vorstellen, Herr Jesus. Aber es ist so. Dass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist. Und das wirkt in uns. Dass wir diesen Hunger, diesen Durst haben nach deinem Wort, nach dir selbst. Nicht nach Erfolg, aber nach dir. Dem, der den Tod überwunden hat, denn der lebt und regiert. König aller Könige, Herr aller Herren. Amen. Preist den Herrn.